RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Israels Armee hat in der Nacht den Iran angegriffen. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Mehr dazu von Markus Wolf.
Der israelische Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen den Iran. Die israelische Zivilbevölkerung erwarte nun eine besondere Situation. Es wird mit einem unmittelbaren Raketen- und Drohnenangriff aus der Islamischen Republik gerechnet. In Israel wurde der Ausnahmezustand verhängt. Vielerorts heulten die Luftsirenen. Menschen wurden aufgefordert, Bunker aufzusuchen. Hintergrund der Attacke ist offenbar die Sorge Israels, dass der Iran mit seinem Atomprogramm kurz vor der Entwicklung von Nuklearwaffen stehen könnte. Seit Wochen verhandeln deshalb die USA mit dem Iran über ein neues Atomabkommen.
Von den 242 Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Indien hat nur einer überlebt. Das hat Air India am Abend bestätigt. Zusätzlich sollen Bewohner der Stadt Ahmedabad am Boden ums Leben gekommen sein. Wie viele, konnte noch nicht gesagt werden. Stefanie Markert berichtet.
Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt sei. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft, aufzusteigen? Für die Aufklärung müssen Blackbox- und Cockpit-Voice-Recorder ausgewertet werden, sagen Sicherheitsexperten.
Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Woidke hatte sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte er an, dass er beim Bund darum bitten werde, das Projekt für die eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell voranzutreiben. In Berlin hat sich ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt am Alexanderplatz überschlagen. Die drei darin sitzenden Polizisten und der Fahrer des anderen Autos wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Einsatzfahrzeug war mit dem anderen Auto an einer Kreuzung kollidiert und auf die Seite gekippt. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-EM in der Slowakei einen klaren Auftaktsieg gefeiert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo gewann gegen Slowenien 3:0. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit mit auf rbb24.de. Und das Wetter heute Morgen: ist es meist wolkenlos und trocken, bei aktuell 11 Grad in Berlin-Spandau und 13 in Kreuzberg, 7 Grad sind es in Angermünde und 13 in Guben. Am Tag bekommen wir viel Sonne und höchstens einzelne Schleierwolken. Es wird sommerlich warm mit maximal 23 bis 26 Grad. Die Temperaturen steigen jetzt bis Sonntag noch weiter an, bevor dann das Wochenende mit teils kräftigen Gewittern endet.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Wir haben Stau auf der A1 Hamburg-Lübeck zwischen Stillhorn und Hamburg-Südost. Da stehen Sie Richtung auf einem Kilometer. Und auf der A45 Dortmund Richtung Hagen ist die Autobahn zwischen Dortmund-Witten und Dortmund-Süd nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk an diesem Freitag, den 13. Juni 2025. Am Mikrofon ist Marius Zeke. Einen schönen guten Morgen. Es war mal wieder alles ganz geheim gehalten worden, wie immer, wenn ein Spitzenpolitiker die Ukraine besucht. Gestern Morgen ist Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew aus dem Zug gestiegen, um mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu sprechen. Dabei ist es nicht nur um Militärhilfen aus Deutschland für die Ukraine gegangen. Thema waren auch Rüstungspartnerschaften, denn die werden für die NATO immer interessanter, auch weil sie hier von den Erfahrungen der ukrainischen Armee an den Fronten profitieren kann. Florian Kellermann hat den deutschen Verteidigungsminister in Kiew begleitet.
Eine breite Rüstungskooperation zwischen Deutschland und der Ukraine solle beiden Ländern helfen, der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland und Deutschland, um künftig in der Landesverteidigung besser aufgestellt zu sein. Das erklärten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Pistorius sagte:
Es geht darum, schnell an die Systeme zu kommen, und das gewährleistet man am besten durch Geld. Deswegen ist Deutschland bereit, die Finanzierung mit zu übernehmen für Long-Range-Fire-Systeme, die in der Ukraine produziert werden und die ersten Systeme dürften noch in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.
Präsident Selenskyj konkretisierte, mit diesen weitreichenden Waffen sind sowohl Drohnen als auch Raketen gemeint. Tatsächlich entwickelt die Ukraine seit einigen Jahren bereits verschiedene Raketentypen, darunter mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Pistorius erklärte, es sei schneller und effektiver, der Ukraine Mittel zur eigenen Produktion von Waffen zur Verfügung zu stellen, als der Ukraine Waffen zu liefern. Insgesamt wolle Deutschland seine Hilfe für die Ukraine in diesem Jahr noch einmal deutlich aufstocken, um weitere 1,9 Milliarden Euro, so der Verteidigungsminister, auf rund 9 Milliarden Euro. Dazu zählt auch die Lieferung von weiteren Flugabwehrsystemen vom Typ Iris-T. Pistorius nahm hier indirekt auch Bezug auf die Diskussion in der SPD, wo einige Politiker jüngst in einem sogenannten Manifest eine Abkehr von der bisherigen Russlandpolitik und ein Zugehen auf Russland forderten.
Putin geht gerade in diesen Wochen besonders brutal vor. Er ist wieder vermehrt auf Ziele in der Zivilbevölkerung, zivile Ziele umgeschwenkt. Die Massivität von Drohnen und Marschflugkörpern und Raketenangriffen ist enorm. Niemand kann ernsthaft annehmen, dass Wladimir Putin gerade interessiert ist, ernsthafte Gespräche zu führen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden.
Die Bundesregierung sei überzeugt davon, dass es Aufgabe der Europäer sei, die Ukraine zu unterstützen. Deutschland wolle dabei vorangehen, so Pistorius. Die Ukraine verteidige nicht nur sich gegen den russischen Angriff, sondern auch die Freiheit und den Frieden von Europa insgesamt. Das wachsende deutsche Engagement dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich die USA zunehmend aus der Ukraine Unterstützung zurückziehen. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe war zum ersten Mal der US-Verteidigungsminister nicht anwesend. In einigen Bereichen bleibe die Hilfe aus den USA aber unersetzlich, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj, darunter bei der Satellitenaufklärung und der Luftverteidigung gegen ballistische Raketen. Die Rüstungskooperation werde auch Deutschland helfen, so Selenskyj, weil der russische Angriffskrieg technologische Entwicklungen hervorbringe, an denen so auch die deutsche Rüstungsindustrie teilhaben könne. Wir können mit Deutschland Partnerschaften eingehen, weil deutsche Firmen in der Rüstungsproduktion stark sind und sich an Regeln halten. Sie tun das, was sie sagen. Wir können unsere Technologie nicht mit allen Partnern teilen, sondern nur mit denen, denen wir wirklich vertrauen. Und wir vertrauen Deutschland. Insgesamt solle die Kooperation einen Umfang von 30 Milliarden US-Dollar an Investitionen erreichen, so Selenskyj. Zu Pistorius' Besuch gehörten auch symbolische Gesten, so die Niederlegung eines Kranzes am Kiewer Unabhängigkeitsplatz, wo Angehörige über die Jahre Kreuze für tausende gefallene Soldaten aufgestellt haben. Einige Punkte von Pistorius' Besuch blieben nicht öffentlich.
Und über den Besuch in der Ukraine hat Ingo Zamperoni gestern Abend in den ARD-Tagesthemen mit Boris Pistorius gesprochen. Die erste Frage an den Verteidigungsminister war, ist die angekündigte Rüstungskooperation mit der Ukraine eine Weiterführung der Unterstützung oder eine neue Stufe?
Das ist eine neue Stufe der Unterstützung, die den Umständen Rechnung trägt, mit denen wir es zu tun haben. Gestiegene Bedarfe, Knappheit bei der Rüstungsindustrie, eigene Bedarfe und mit Joint Ventures zwischen deutschen und ukrainischen Unternehmen, mit Unterstützung von finanzieller Unterstützung von Aufträgen der ukrainischen Streitkräfte an die eigene Rüstungsindustrie, deren Kapazitäten nicht ausgeschöpft sind. All das hilft, schneller und effizienter das Material zu bekommen, was es braucht.
Es geht hier also um ein längerfristiges, langfristiges Engagement. Könnte das sogar dazu führen, dass die Ukraine eines Tages eine Waffenschmiede auch für uns wird?
Ja, der Begriff Waffenschmiede, den mag ich nicht so besonders. Aber natürlich ist die Ukraine inzwischen eine der stärksten konventionellen Armeen auf dem europäischen Kontinent. Und natürlich haben sie einen enormen Bedarf an der Produktion, an Bedarf von Rüstungsgütern. Und den herzustellen, ist ihre zentrale Aufgabe, um sich auch unabhängiger zu machen. Von daher, ja, wir profitieren ja gegenseitig voneinander, sowohl in der industriellen Produktion, aber natürlich auch bei Fragen dessen, wie sich Material im Einsatz bewährt oder eben nicht bewährt. Und auch daraus kann man Schlüsse ziehen.
Sie haben heute viel Geld in Aussicht gestellt, damit die Ukraine auch Waffen mit großer Reichweite selbst herstellen kann. Ist das der Ausgleich dafür, dass auch die neue Bundesregierung den Taurus-Marschflugkörper nicht liefern wird, wie Sie heute betont haben?
Nein, das ist kein Ausgleich dafür, sondern oder für irgendetwas anderes, sondern die Erkenntnis, dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es insbesondere schnell produzierbare Systeme braucht mit großer Reichweite, die es den Ukrainern erlaubt, eben auch militärische Einrichtungen im Hinterland anzugreifen, um sich selber vor weitreichenden Angriffen zu schützen.
Sie gelten als einer der, wenn man so will, Urheber der aktuellen deutschen Sicherheitspolitik. Wie persönlich nehmen Sie dann den Vorwurf einer militärischen Alarmrhetorik in diesem Manifest genannten Schreiben von namhaften SPDlern?
Aber wissen Sie, Herr Zamperoni, ich habe dazu eine Stellungnahme abgegeben und eigentlich möchte ich dem gar nichts mehr hinzufügen zu diesem Manifest. Und ich sage es mal so, ich habe am Maidan gestanden, da war vor 2,5 Jahren, als ich das erste Mal in der Ukraine war, ein 2 bis 3 Meter langer Grünstreifen, auf dem blau-gelbe Fahnen und Bilder von getöteten Soldatinnen und Soldaten zu sehen waren. Heute ist dieser Streifen ein großes Feld und man sieht die große Zahl der Opfer, die dieses Land bereits zu verkraften hat. Und mir fehlt jedes Verständnis, da die Ursache und Wirkung miteinander zu verwechseln, mutwillig. Deswegen glaube ich, muss man dazu nichts mehr sagen. Das musste man den Leuten hier mal erklären. Und von daher würde ich mich gerne auf das konzentrieren, was hier gerade zu tun ist.
Ja, aber es geht bei den Unterzeichnern, entschuldigen Sie, wenn ich da noch bleibe, dieses Manifest ja nicht um entweder oder, sondern um militärische Unterstützung für die Ukraine und diplomatische Anstrengungen, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Was ist daran falsch?
Ja, gar nichts. Das hat aber auch nie jemand gesagt und niemand hat sich jemals verweigert, diplomatische Bemühungen zu unternehmen. Aber wollen wir mal gemeinsam die Realität betrachten, Herr Zamperoni? Wladimir Putin hat jeden Versuch von Gesprächen über schon nur eine Waffenruhe sabotiert oder eben verhindert und gar nicht erst wahrgenommen und gleichzeitig die schlimmsten nächtlichen Angriffe auf zivile Einrichtungen der Ukraine fliegen lassen mit bis zu 400, 500 Drohnen und Marschflugkörpern und Raketen. Das ist eine Antwort, eine nonverbale Antwort auf jedes Friedensangebot. Also wer ist eigentlich hier derjenige, der sich diplomatischen Bemühungen verweigert? Wir sind es nicht in Deutschland oder in Europa. Der Verantwortliche sitzt in Moskau.
Dann kommen wir nochmal auf die Aussage, dass die Bundesregierung, auch die neue, den Taurus nicht liefern wird. Sie bleiben dabei also, dass es den Taurus nicht geben wird für die Ukraine?
Herr Zamperoni, diese Frage kriege ich jetzt seit 2,5 Jahren in verschiedenen Formulierungen gestellt und die Antwort ist auch heute die, es gibt dazu keinen neuen Sachstand.
Was nehmen Sie also mit aus diesem Besuch der Ukraine?
Dass insbesondere das Gespräch mit Präsident Selenskyj, aber auch mit meinem Kollegen Umerov war sehr aufschlussreich. Mit Umerov habe ich unter anderem über seine Erfahrungen gesprochen aus Istanbul, aus den letzten Wochen und Monaten. Und das ist sehr, sehr anschaulich, was dort passiert, beziehungsweise was eben nicht stattfindet und wie die Strategie Russlands ist. Und mit Präsident Selenskyj habe ich eben auch darüber gesprochen, wie wir uns jetzt weiter aneinander annähern, wie wir weiter die Kooperation ausbauen. Weil eins muss klar sein, gerade auch jetzt in diesen Tagen, es muss weiter darum gehen, die Ukraine zu unterstützen, weil die Ukraine hier nicht nur den Kampf um die eigene Freiheit und den eigenen Frieden und die eigene Souveränität kämpft, sondern letztlich auch ein Bollwerk gegen Putin ist, der ganz klar imperialistische Intentionen verfolgt. Und deswegen ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, die Ukraine hier zu unterstützen und ja, immer wieder nach Wegen zu suchen, diplomatische Lösungen zu finden. Aber das geht nicht als Einbahnstraße. Dazu muss sich vor allen Dingen Wladimir Putin bewegen. Und er könnte diesen Krieg übrigens mit einem Befehl beenden.
Sagt der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in den ARD-Tagesthemen gestern Abend. Jetzt ist heute früh, es ist Freitag, der 13., 13 Minuten nach 5. Wir schauen kurz auf das Wetter in Deutschland. In Berlin und Leipzig aktuell 12 Grad, in Hannover und München 14, in Frankfurt am Main 19 Grad. Dazu heute den ganzen Tag eigentlich überall sommerlich. Die Sonne scheint, ab und zu gibt es ein paar Wolken, aber es bleibt meist trocken und mehr oder weniger warm. Die Höchstwerte heute auf Rügen bei 18 Grad. In der Lausitz erwarten wir um die 23 Grad, in Ostwestfalen bis zu 28 und am Oberrhein sogar bis zu 35 Grad. 14 Minuten nach 5.
Die ARD-Infonacht.
Deutschland gilt als eines der sichersten Länder der Welt. Aber fühlen Sie sich wirklich sicher? Nach den zahlreichen Messerattacken der vergangenen Monate und Jahre, bei Hass und Hetze im Internet, Femizide, Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen, all das Dinge, die dafür sorgen, dass so manchem inzwischen doch ein bisschen mulmiger ist, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Aber Wie steht's generell um die Sicherheit im Land, auch um die gefühlte? Wie sehen Sie das? Das war eine der Fragen, die wir gestern Abend in der ARD-Talksendung Mitreden Deutschland diskutiert, behandelt haben. Und Silvia Buckel hat für uns zugehört.
Gewaltkriminalität hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Für den Hörer Christian Steiner aus Bremen ist das keine polizeiliche Kriminalstatistik, sondern erlebte Realität. Denn in seiner Wohngegend ist zuletzt viel passiert.
Das war einmal ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Drogerie, wo ich einkaufe. Ein bewaffneter Raubüberfall in eine Gaststätte, die ich auch besuche. Und wo ich wohne, wurde sogar auf offener Straße eine Schusswaffe gebraucht. Und es wurde auch jemand verletzt. Das hat bei mir was ausgelöst, vor allem bei meiner Frau. Und dann habe ich mal bei nebenan.de eine Abfrage gemacht. Da kamen in kürzester Zeit über 120 Rückmeldungen. Die meisten Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich hier unsicher.
Die Gymnasiallehrerin Susanne Mielke aus Hamburg fühlt sich selbst nicht unsicherer. Sorgen macht ihr aber?
Dass sich sehr viele Schüler bei uns radikalisieren. Also die einen haben ganz viel von Andrew Tate, der eine sehr frauenfeindliche Sicht hat. Und andere sind eben eher in Richtung rechtsradikal und so weiter.
Die Jugendlichen flüchten sich nach Einschätzung der Lehrerin aus Einsamkeit in Social Media, wo sie Menschen wie dem Influencer Andrew Tate folgen, der sich im Netz als Alphamann und Frauenhasser gefällt. In der Schule äußert sich das dann so.
Dass die Hemmschwelle gesunken ist, dass auch die verbalen Übergriffe schnell mal da sind. Und wir haben das auch häufiger, dass Türen eingetreten werden. Das war vor 10 Jahren noch nicht so.
Die Hörerin Barbara Kraus aus Hannover beobachtet eine zunehmende Verrohung und gibt ein Beispiel dafür.
Wenn ich Ihnen ins Gesicht sage, du bist ein Arschloch, ne? Und du hast deine ganze Familie in Arsch gemacht und dich sollte man am nächsten Baum aufknüpfen, dann sind das richtige Straftaten. Das sind Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung. Im Internet ist das normal. Es muss dringend etwas passieren, um diese Hass und Hetze zu mindern.
Was die Hörerinnen schildern, gehört auch aus Sicht der Kriminologin Gina Wollinger von der Hochschule für Polizei NRW aktuell zu den größten Sicherheitsproblemen. Der Anstieg von Jugendkriminalität, politisch motivierte Kriminalität und Hasskriminalität. Wenn letztere im Internet stattfindet, rät Eike Bohne-Winkel vom Bund Deutscher Kriminalbeamter den Opfern, Anzeige zu erstatten. Er räumt aber auch eine Schwachstelle im System ein.
Wir sehen aber keine Polizisten im Internet. Das ist ein riesiges Problem dadurch, dass wir dort keine digitalen Polizeistreifen haben und die Entdeckungswahrscheinlichkeit so gering ist, dass das eben dazu führt, dass genau die Jugendkriminalität derart ansteigt und dann in der Konsequenz vielleicht das Messer mitgeführt wird und in bestimmten Situationen dann gezückt und angewendet wird.
Messerangriffen will der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU mit Messerverbotszonen und verdachtsunabhängigen Kontrollen der Bundespolizei in der Bahn begegnen. Auf den Kommentar eines Users im YouTube-Channel zur Sendung, damit werde man ja niemanden von einer geplanten Gewalttat abhalten, sagte Herrmann.
Ja, das ist richtig. Aber wir haben immer auch eine Reihe von Auseinandersetzungen, die nicht unbedingt von vornherein geplant waren. Und wo jemand halt leider aus einer Mode gewordenen Dummheit heraus ein Messer einstecken hat. Und wenn sich dann ein Streit auch unter Bekannten oder Leuten, die man nicht mag, ergibt, dann ist es ein Problem, wenn jemand dann ein Messer einstecken hat, weil dann erhält diese Auseinandersetzung eine ganz andere Dimension.
Der Hörer Kurt Schneider aus Hamburg weist darauf hin, dass der überwiegende Teil der Gewaltdelikte von Männern begangen wird. Lösungen müssten deshalb auch bei gesellschaftlichen Strukturen und Rollen ansetzen.
Berichtet Silvia Buckel. Die Reise von Air India Flug 171 gestern sollte von der indischen Millionenstadt Ahmedabad nach London gehen, aber sie endete schon wenige Meter hinter der Landebahn tragisch. Die Boeing 787 der indischen Fluggesellschaft stürzte kurz nach dem Start über einem Wohngebiet ab. Über 240 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Nur einer von ihnen hat das Unglück überlebt. Und auch unter jenen, die an der Absturzstelle gewohnt haben, soll es Tote gegeben haben. Wie viele, das ist bislang nicht bekannt. Was wir bisher über den Absturz wissen, das fasst Stefanie Markert jetzt zusammen.
Kong Bralatpam, 22. Es sei ihr Traum gewesen, Stewardess zu werden, sagt ihre ältere Schwester. Die Jüngere habe ihr noch geschrieben, sie sei für den Flug nach London eingeteilt. Nun müssen die Angehörigen DNA-Proben abgeben. Die Opfer des Flugzeugunglücks bekommen nach und nach ein Gesicht, darunter eine ganze Familie, die zu einer Beerdigung unterwegs war. Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien, das sind rund 100.000 Euro, Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt ist. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Indiens Innenminister Amit Shah zeigte sich betroffen am Unglücksort und besuchte auch ein Krankenhaus. Air India-Chef Campbell Wilson sagte indes in einer Videobotschaft, Air India 171 hatte 230 Passagiere und 12 Crewmitglieder an Bord. Es waren 169 indische, 53 britische Passagiere, 7 Portugiesen und ein Kanadier. Die verletzten Passagiere wurden von den lokalen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.
The injured passengers have been taken by local authorities.
Mit dieser Aussage sorgte Wilson für Verwirrung, ist doch bislang nur ein Überlebender bekannt. Der konnte sich offenbar mit einem Sprung aus dem Notausgang retten. Vishwas heißt er und sein Cousin erklärte gegenüber britischen Medien, ich bin trotzdem erschüttert, denn da waren 242 Menschen an Bord. Die sind ja wahrscheinlich alle tot. Wir wissen wenigstens, dass Vishwas okay ist. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Wie konnte das geschehen? Internationale Medien zitieren Whistleblower, die Boeing bei dem als so sicher geltenden Dreamliner der Unglücksmaschine vorwarfen, sie seien nicht ordnungsgemäß montiert. Offizielle Nachforschungen sollen keine Verstöße ergeben haben. Dem Flugzeugsicherheitsexperten Paul Edwards waren auf den Absturzvideos die weiter ausgefahrenen Landeräder aufgefallen. Wollten die Piloten umdrehen? Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Warum fiel sie nach Angaben von Flightradar 24 aus knapp 200 Meter Höhe mit über 2 Meter pro Sekunde auf die Erde?
There are many, many different.
Das kann viele Gründe haben. Es kann etwas mit dem Motor sein, mit der Software oder es war ein Vogelschwarm. Wir müssen erst Blackbox und Cockpit Voice Recorder auswerten. Das Unglück trifft Indiens Luftfahrt in Zeiten des Booms. Die Zahl der Flughäfen hat sich in den letzten 10 Jahren auf fast 160 verdoppelt. Und die Passagierzahlen wachsen im zweistelligen Bereich.
Der Absturz von Ahmedabad sorgt auch in Großbritannien für Trauer und Entsetzen. Die Maschine der Air India hatte das Ziel London. In der britischen Hauptstadt lebt eine große indische Community und an Bord des Flugzeugs waren auch 53 britische Staatsbürger. Aus London dazu Franziska Hoppen.
Der Flug von London Gatwick nach Ahmedabad ist für große Teile von Englands indischer Community eine Art Pendelverbindung. 5-mal pro Woche hebt die Maschine ab. An Bord viele Menschen mit Wurzeln im indischen Bundesstaat Gujarat. Dort also, wo das Flugzeug von Air India abgestürzt ist. Entsprechend groß waren Trauer und Entsetzen, die Sorge um Bekannte und Verwandte, erzählt dieser ältere Herr auf der Straße im Londoner Stadtteil Wembley.
One of the friends I know, he had his relatives. On the plane. He was so devastated.
Einer seiner Freunde sagt, er hätte einen Angehörigen im Flieger gehabt und sei am Boden zerstört. Worte hätten nicht geholfen. Nun bete er für seinen Freund und dessen Familie.
Didn't have any word to console him. So I came here today to pray for them.
In Wembley gibt es einen großen Hindu-Tempel. Auf dem Weg dorthin ist auch diese Frau. Sie fliege die Strecke oft selbst, sagt sie. Die betroffenen Familien täten ihr so unglaublich leid.
You know, we travel a lot as well to India and to see something like that is not for the families. I feel really, really sorry.
Ein Passagier hat nach Angaben der Fluglinie das Unglück überlebt. Der Brite Vishwas Kumar Ramesh. Er lebt seit Jahren in London, hatte in Indien seine Familie besucht, bevor er den Flieger zurück nach Hause nahm, gemeinsam mit seinem Bruder. Wie durch ein Wunder konnte Ramesh nach dem Aufprall aufstehen und Hilfe suchen. Nun wird er im Krankenhaus behandelt. Die BBC hat seinen Cousin in Leicester getroffen, der kurz mit Ramesh telefonieren konnte und dem der Schreck noch sichtlich in den Knochen steckte. Dies sei nicht nur sein Cousin, auch sein bester Freund.
Just not my cousin, he's also one of my best friends as well. So I'm feeling upset.
Aus der britischen Politik ist die Anteilnahme groß. Bis vor kurzem führte Rishi Sunak das Land an, einen Premier, dessen Familie aus dem Punjab kommt. Großbritannien und Indien pflegen enge Beziehungen, schlossen gerade erst ein weitreichendes Handelsabkommen ab, das es unter anderem Arbeitnehmern beider Länder erleichtert, im jeweils anderen Land zu leben und zu arbeiten. Premierminister Keir Starmer. Ich spreche für das ganze Land, wenn ich sage, dass unsere Gedanken bei all jenen britisch-indischen Familien sind, die von diesem Unglück betroffen sind. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Der Flughafen Gatwick derweil hat eine Anlaufstelle eingerichtet für Angehörige der verunglückten Passagiere. Für die anderen Reisenden ging der Betrieb normal weiter. Doch ein mulmiges Gefühl bleibe, sagt diese junge Frau. Es ist gruselig, dass so etwas einer so großen Airline wie Air India passiert, mit der so viele fliegen. Das ist für alle gruselig, die noch fliegen. Und nicht nur ihr ging es so. Nachdem sie die Bilder der Absturzstelle gesehen habe, habe sie etwas Angst, noch ins Flugzeug zu steigen, sagt diese Frau. In Ahmedabad derweil gehen die Bergungsarbeiten weiter. Für die Opfer des Unglücks ist am Montag in London eine Gedenkveranstaltung mit Gebet geplant, in Harrow, dort, wo besonders viele Menschen mit Verbindungen nach Gujarat leben.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn. Das diesjährige Duell um die deutsche Basketballmeisterschaft steht fest. In der Finalserie treffen der Meister von 2023 Ulm und der Meister von 2024 Bayern München aufeinander. Die Münchner hatten schon Anfang der Woche das Ticket fürs Endspiel gelöst und die Halbfinalserie gegen Heidelberg gewonnen. Nun hat Ulm nachgezogen. Im entscheidenden fünften Spiel gab es einen 91-84 Erfolg gegen Würzburg. Um einen Titel geht es auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei. Der Auftakt in die Gruppenphase lief schon mal vielversprechend. 3:0 Sieg gegen Slowenien. Mara Tellmann erzählt mehr.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Denn auch die Slowenen hatten Chancen. Die beste Mitte der ersten Halbzeit mit einem Konter. Schlussmann Atubolo hielt die Führung aber fest. Denn erst wenige Minuten zuvor traf der Stuttgarter zum ersten Mal. Sicherheit gab das aber nicht. Der Außenseiter hatte plötzlich mehr vom Spiel, aber eben keinen Woltemade. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer zum 2:0. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Woltemade traf sicher zum Endstand von 3:0.
Und weiter geht's dann am Sonntag mit dem zweiten Gruppenspiel. Gegner ist Tschechien. Die besten zwei Teams dieser Vierergruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Früher bei der deutschen U21 hat auch Leroy Sané gekickt. Mittlerweile ist er 29 Jahre alt, A-Nationalspieler und trägt bald das Trikot von Galatasaray Istanbul. Sané hat nämlich beim türkischen Meister bis 2028 unterschrieben. Aber bis zum 30. Juni steht Sané noch beim FC Bayern unter Vertrag. Heißt, er reist jetzt in die USA und wird den Münchnern für die drei Gruppenspiele bei der Club-WM sowie das Achtelfinale zur Verfügung stehen. Die Qual der Wahl hatte der Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen Christian Wück. Nun steht fest, wen er zur Europameisterschaft in der Schweiz mitnehmen wird. Martina Knief.
Mit einem Kader ohne große Überraschungen geht er in sein erstes Turnier mit der Frauennationalmannschaft. Gesucht wurde die richtige Mischung zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahrung und jugendlichem Schwung. 7 Spielerinnen sind erstmals bei einem Turnier mit der A-Nationalmannschaft dabei. Die erfahrenen Stützen um Kapitänin Julia Gwin, eine von 7 Fußballerinnen von Bayern München, bilden den Kern des Teams. Die Jungen, wie die Münchnerin Franziska Kett, stehen für die Unbekümmertheit, die nötig ist, um das große Ziel zu erreichen.
8-mal haben die DFB-Frauen schon den EM-Titel geholt, zuletzt 2013. Vielleicht klappt es ja jetzt nach langer Durchstrecke bei der EM in der Schweiz. Auftaktgegner am 4. Juli ist Polen. Jetzt machen wir einen Abstecher zur Leichtathletik und nach Oslo. Da gab es ein Diamond League-Meeting und eine neue Weltbestleistung. Der Norweger Carsten Warholm war über die 300 Meter Hürden so schnell wie noch niemand zuvor. Die 300 Meter Hürden sind zwar keine olympische Distanz, aber Warholm hat schon früh in der WM-Saison gezeigt, dass er immer noch allen voraus ist. Was die Highlights aus deutscher Sicht waren, erzählt unser Kollege Jan Möller.
Ja, das war schon wieder der Lauf von Robert Faken. Vergangene Woche in Rom hat der Leipziger schon den deutschen Uraltrekord über die 1500 Meter geknackt und nun die nächste Bestmarke über die Meile, also über etwas mehr als 1600 Meter. Das ist zwar keine olympische Distanz, aber es war auch hier wieder ein Weltklassefeld und Faken ist wieder schlau gelaufen, hat vorn mitgemischt. Am Ende ist er als Fünfter ins Ziel gekommen, nach 3 Minuten 49 Sekunden und 12 Hundertsteln. Also Robert Faken ist gut drauf, schon früh in dieser WM-Saison. Und gut drauf war in Oslo auch Max Hess, der Dreispringer. Der ist Dritter geworden, ist an die 17-Meter-Marke rangesprungen und stark auch Lea Meyer, die hat als Vierte über die 3000 Meter Hindernis eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Früh zu Ende war das Rennen dagegen für Gesa Krause, die ist gestürzt. Es war ihr erster Wettkampf auf der Bahn in diesem Jahr, also unglücklicher Auftakt für die deutsche Rekordhalterin in dieser Disziplin.
Und weiter geht's dann am Sonntag mit dem nächsten Diamond League Meeting und zwar in Stockholm.
Und soweit der Sport für diese Stunde mit Moritz Kühn.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Olaf Knapp. Das israelische Militär hat in der Nacht den Iran angegriffen. Ziele sollen Atomeinrichtungen und militärische Stellungen gewesen sein. Nach iranischen Angaben kam bei dem Angriff der Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden ums Leben. Israel erwartet jetzt einen unmittelbaren Gegenschlag. Aus Istanbul Benjamin Weber.
Iranische Staatsmedien zeigen Bilder von brennenden Wohnhäusern in der Hauptstadt Teheran. Auf Videos, die die iranische Atomanlage Natanz nördlich der Stadt Isfahan zeigen sollen, ist Feuer und eine meterhohe Rauchsäule zu sehen. Das iranische Staatsfernsehen meldet weiter, Israel habe unter anderem die iranischen Atomanlagen angegriffen. Kampfjets der Armee hätten bereits zu Gegenschlägen abgehoben. Der Iran hat den nationalen Notstand ausgerufen und den Flugbetrieb am Teheraner Flughafen ausgesetzt.
Ein Gericht in den USA hat entschieden, dass US-Präsident Trump die Nationalgarde nicht nach Los Angeles schicken durfte. Der Präsident habe damit seine Befugnisse überschritten, so ein Richter am Bezirksgericht in San Francisco. Der Jurist forderte den Präsidenten auf, die Kontrolle über die Nationalgarde an Kaliforniens Gouverneur Newsom zurückzugeben. Ob das Weiße Haus gegen das Urteil vorgehen wird, ist noch unklar. Der Bundesrat beschäftigt sich heute mit den ersten Gesetzesvorhaben der neuen Regierung. Auf der Themenliste steht etwa das Investitionsprogramm, mit dem die schwarz-rote Koalition per Steuerentlastungen die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln will. Die Länder befürworten die Maßnahmen, fordern jedoch vom Bund einen Ausgleich für die erwarteten Steuerausfälle. Neben dem Investitionsprogramm soll es auch um die geplante Erhöhung der Renten gehen. Die Zustimmung des Bundesrats gilt hier als Formsache. Im Westen Indiens geht die Suche nach der Ursache des schweren Flugzeugunglücks heute weiter. Die Ermittler hoffen, den Flugdatenschreiber zu finden. Wie viele Menschen insgesamt ums Leben gekommen sind, ist noch unklar. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Nach Behördenangaben sollen DNA-Abgleiche endgültige Sicherheit verschaffen. Die Bergung der Leichen sei so gut wie abgeschlossen, sagte der indische Innenminister Shah. Dass von den 242 Insassen der Unglücksmaschine einer überlebt habe, sei eine gute Nachricht. Alle übrigen Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben. Das bestätigte die Fluggesellschaft Air India. Wie viele Menschen am Boden ihr Leben verloren haben, ist weiterhin unklar. Das Flugzeug hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne, im Süden und Westen 27 bis 34 Grad, im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Und auch am Sonnabend sonnig, später jedoch im Westen einzelne Schauer und Gewitter bei 28 bis 35 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 5.33 Uhr haben wir noch eine Meldung für Sie. Die A45 Dortmund Richtung Hagen ist zwischen dem Dreieck Dortmund-Witten und Dortmund-Süd nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Marius Zekri im Studio. Guten Morgen. In der Nacht hat Israel damit begonnen, Ziele im Iran anzugreifen. Von dort werden Explosionen gemeldet. Und was nach allem, was man bislang weiß, galten die Angriffe dem iranischen Atomprogramm und militärischen Einrichtungen. Einzelheiten dazu jetzt von Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Um kurz vor 3 Uhr morgens heulten in Israel die Sirenen. Diesmal nicht, weil Israel angegriffen wurde. Die Bevölkerung soll alarmiert werden. Die israelische Armee greift in diesen Minuten militärische und nukleare Ziele im Iran aus der Luft an, gab wenig später Israels Verteidigungsministerium bekannt und rief einen nationalen Notstand aus. Es handle sich um einen Präventivschlag gegen den Iran, um eine nukleare Bedrohung abzuwenden, hieß es. Auch hochrangige Militärangehörige im Iran sollen angegriffen werden. Israel nennt den Angriff aufwachender Löwe. Der Luftraum über dem Land wurde gesperrt. Das Heimatfrontkommando Israels, das die Bevölkerung vor Angriffen warnt, änderte seine Sicherheitsanweisungen. Alle Veranstaltungen und der Schulunterricht wurden landesweit abgesagt. Auch sind Versammlungen verboten. Gleichzeitig berief Israels Premier das Sicherheitskabinett ein. Israel bereitet sich nun auf einen Gegenschlag aus Teheran vor.
Und iranischen Staatsmedien zufolge wird dieser Gegenschlag schon vorbereitet. Staatsoberhaupt Khamenei hat Israel mit Vergeltung gedroht. Das Land müsse mit einer harten Bestrafung rechnen, so der Religionsführer in einer Mitteilung seines Büros. Ziel der Attacken aus Israel war auch das Hauptquartier der mächtigen Revolutionsgarden. Iranischen Angaben zufolge ist der Kommandeur dieser Eliteeinheit bei den Angriffen getötet worden. Die Attacken beschäftigen natürlich auch den engsten Verbündeten Israels, die USA. Und wie man in Washington auf die Angriffe auf den Iran reagiert, das fasst Nina Barth zusammen.
US-Außenminister Marco Rubio hat betont, die USA seien nicht am Angriff Israels auf den Iran beteiligt. Israel habe den USA mitgeteilt, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte, so Rubio. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Und der US-Außenminister richtete eine Warnung an den Iran, um es klar zu sagen, der Iran sollte keine US-Einrichtungen oder Personal der USA angreifen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA ihr Botschaftspersonal im Irak reduzieren. Außerdem genehmigte das Verteidigungsministerium die Evakuierung von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten. Die Stützpunkte des US-Militärs im Nahen Osten sind Luftlinie nicht sehr weit vom Iran entfernt und könnten bei einer militärischen Eskalation zu Zielen werden. Stunden vor dem Angriff Israels auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump in Washington erklärt, er halte einen israelischen Angriff nicht für ausgeschlossen. Auf Truth Social schrieb er, ebenfalls vor dem Angriff, die USA setzten sich weiter für eine diplomatische Lösung ein. Der Iran müsse aber die Hoffnung aufgeben, eine Atomwaffe zu erlangen.
Informationen von Nina Barth aus Washington zu den israelischen Angriffen auf Iran in der heutigen Nacht.
Wirtschaft.
KI, künstliche Intelligenz, die ist auch in der Finanzwelt schon vielfach im Einsatz und in den kommenden Jahren dürfte die auch noch deutlich dominanter werden. Aber können ChatGPT und Co. auch interessante Tipps geben für das eigene Aktiendepot, für die Geldanlage? Wer weiß, Andreas Braun aus der ARD Börsenredaktion ist diesen Fragen mal nachgegangen.
Künstliche Intelligenz ist überall. Bei der Buchung einer Reise hilft der Chatbot, KI übersetzt Texte oder findet Tumorzellen in der Krebstherapie. Inzwischen spielt KI aber auch in der Finanzindustrie eine immer wichtigere Rolle. Künstliche Intelligenz wertet riesige Datenmengen aus, vereinfacht viele Prozesse und kann sogar Entscheidungen über die Geldanlage treffen. Große Akteure am Finanzmarkt wie der Vermögensverwalter Arcatis setzen intelligente Modelle ein, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Auswahl von Aktien zu treffen, die in bestimmte Fonds aufgenommen werden sollen. Wie das funktioniert, erklärt Kevin Endler, Portfolio-Manager bei Arcatis.
Wir stellen immer aus einer Branche zwei Firmen gegenüber. Zum Beispiel jetzt, um im Ölsektor zu bleiben, eine Exxon gegen eine BP. Die KI schaut sich sozusagen die zwei Firmen parallel an und gibt uns ein Votum über die nächsten 18 Monate, welche von diesen beiden Firmen der aussichtsreichere Kandidat ist. Und dann investieren wir eben in die aussichtsreichsten Kandidaten.
Auch bei der Beratung von Kunden, die zum Beispiel in Fonds investieren wollen, kann KI eine Rolle spielen. Sie kann Anlageberater in einer Bankfiliale oder einer Vermögensberatung unterstützen. Die Beratungsplattform Who Finance hat dazu eigens einen Chatbot entwickelt. Der kann gewissermaßen ein Erstgespräch mit Kunden führen, so Mustafa Behan, Gründer von Who Finance.
Das kann man sich im Wesentlichen so ähnlich vorstellen wie eine Mitarbeiterin oder wie ein Mitarbeiter. Also man sagt, okay, wenn der Kunde das sagt, dann musst du das sagen und das ist das, was du im Allgemeinen wissen musst, also was eine ETF und so weiter. Und das ist vielleicht auch Dinge, die jetzt aktueller vielleicht wichtig sind, siehe jetzt Auswirkungen des Zollstreits auf die Aktienmärkte. Das ist dann Wissen, was aktualisiert werden muss.
Das bedeutet, künstliche Intelligenz unterstützt vor allem, aber sie übernimmt nicht die komplette Beratung. Aber können Modelle wie ChatGPT oder Gemini, wie sie inzwischen jederzeit und überall verfügbar sind, sinnvoll bei der eigenen Geldanlage und Vermögensbildung eingesetzt werden? Eher nicht, meint Fondsmanager Endler. Aber immerhin kann die KI eine gewisse Vorarbeit leisten, zum Beispiel wenn es darum geht, Wissen zu sammeln, etwa über Unternehmen oder Finanzprodukte.
Also als Hilfswerkzeug absolut empfehlenswert, kann einem immens viel Arbeit, glaube ich, auch sparen. Aber man sollte immer selber dann nochmal mit reingucken und sollte auch das eher dafür nutzen, als jetzt wirklich sich eine auf Zahlen basierte Analyse geben zu lassen. Dafür würde man jetzt kein Sprachmodell benutzen.
Auch für konkrete Anlageentscheidungen sollte man sich nicht auf KI-Empfehlungen verlassen, meint auch Mustafa Behan von Who Finance. Die Entscheidung dafür bleibe weiterhin eine menschliche Angelegenheit.
ChatGPT kann vielleicht ganz viel und in 2 Jahren noch viel mehr, aber ChatGPT trägt keine Verantwortung mit ihm. Und das glaube ich nicht, dass der Kunde am Ende sagt, ich gehe jetzt ein großes wirtschaftliches Risiko ein. Hier geht es nicht um Sparplan für 50 Euro, dann können Sie heute schon bei irgendeinem Robo-Advisor einen ETF machen, sondern hier geht es um das, was der einzelne Anleger als sein Vermögen betrachtet. Und da brauchen Sie jemanden, der Verantwortung mit ihm tragen kann. Das kann generative KI niemals leisten.
Nutzen also dort, wo sie Nutzen bringt. Diese Möglichkeit bietet künstliche Intelligenz also auch für private Anlegerinnen und Anleger. Welche Aktie oder welcher Fonds der richtige ist, das sollten sie aber weiterhin selbst entscheiden.
Berichtet Andreas Braun aus dem ARD-Börsenstudio um 5.41 Uhr. Nach dem Amoklauf von Graz steht Österreich noch immer unter Schock. 10 Menschen waren am Dienstag von einem 21-Jährigen an einer Schule in der zweitgrößten Stadt des Landes erschossen worden. Vorgestern hatte ganz Österreich mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Mit einem Gottesdienst im Wiener Stephansdom ist dann gestern Nachmittag die dreitägige Staatstrauer zu Ende gegangen. Mehr dazu von Wolfgang Fichtel.
Warum sind diese 10 Stühle leer? Fragt Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz. Warum musste dies geschehen? Der Massenmord von Graz, der Amoklauf an diesem Grazer Gymnasium. Auf den 10 Stühlen im Altarraum des Wiener Stephansdoms jeweils eine Kerze. Entzündet von Mitschülerinnen, aber auch vom österreichischen Bundespräsidenten und vom Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Die Kerzen stehen für die 10 Todesopfer, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 15 und 17 Jahre alt, vor allem muslimischer Herkunft, und für die Lehrerin, die im Krankenhaus starb. Eine Kerze etwas abseits, auch für den 21-jährigen Täter. Die Trauerfeier, ein Gottesdienst für alle Religionen, soll die Angehörigen trösten, die Mitschüler, den Hilfskräften Kraft geben und auch nach vorne schauen. Eine Fürbitte geht ans ganze Land, für eine Gesellschaft ohne Gewalt, in der Waffen verstauben mögen. Der Schlussakkord einer dreitägigen Staatstrauer in Österreich. Das Ende auch einer selbst auferlegten Politikpause. Den Auftrag für danach hat Österreichs Bundespräsident schon formuliert. Das Waffenrecht prüfen und, wenn nötig, ändern.
Die ARD-Infonacht.
Offiziell dauert es noch rund eine Woche, bis der Sommer dann auch tatsächlich kalendarisch beginnt. Doch das Wetter, vor allem die Temperaturen, die sind ja schon jetzt entsprechend. Bis zu 36 Grad werden an diesem Wochenende in Teilen Deutschlands erwartet. Für manchen ist das Grund zur Freude, aber für viele Menschen auch eine Last. Vor allem in Städten kann die Hitze für Probleme sorgen. Wie gut sind die denn darauf vorbereitet? Dieser Frage ist Julia Küppers in NRW nachgegangen.
Die Sonne knallt, der Asphalt und Wände heizen sich auf. Insbesondere in viel bebauten Städten kann es sich an Tagen wie heute sehr heiß anfühlen. Laut Robert-Koch-Institut gab es 2023 bundesweit rund 3000 Hitzetote. Nach Schätzungen des Klimaatlas NRW entfallen davon etwa ein Viertel auf das bevölkerungsreichste Bundesland. Das wären rund 750 Todesfälle allein in NRW. Ein Land im Kampf gegen die Hitze. 2 Millionen Euro stellt die Landesregierung allein für kommunale Hitzeaktionspläne bereit. Information und schnelle Hilfe für die Bürger, sagt Jens Hasse.
Er ist Klimafolgenanpassungsmanager der Stadt Aachen.
Also zum einen haben wir schon sehr viele Jahre verschiedene Hitzetipps auf unserer Website. Die werden auch über Social Media verbreitet. Also Verhalten bei Hitze, viel trinken, im Schatten bleiben. Und wir haben auch im Stadtgebiet verschiedene Trinkbrunnen mittlerweile. Sowohl Zugänge im öffentlichen Raum, in Parks, aber auch in Verwaltungsgebäuden, wo jeder seine Flasche auffüllen kann.
Die Aachener können sich an 7 öffentlichen Trinkwasserbrunnen kostenlos mit Wasser versorgen. Zusätzlich öffnen städtische Gebäude wie Bibliothek und Rathaus ihre Türen als kühle Zufluchtsorte. Dortmund ist Spitzenreiter bei öffentlichen Trinkwasserbrunnen. 33 Stück gibt es im Stadtgebiet. Köln hat ein ärztlich geleitetes Hitzetelefon, speziell für Senioren. Anrufer erhalten dort medizinische Beratung und praktische Tipps. Dazu gibt es den Kölner Hitzeknigge mit Alltagsratschlägen, viel trinken, helle Kleidung tragen, Mittagshitze meiden. In Düsseldorf laufen Hitzewarnungen sogar über die Anzeigetafeln der Rheinbahn. Hitze ist laut Bundesärztekammer das höchste klimawandelbedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland. Und damit müssen wir lernen, umzugehen, sagt Jens Hasse.
Es gibt leider keinen Anlass, davon auszugehen, dass diese warmen Jahre einfach abrupt enden, sondern dass sie weiterhin da sein werden und Tage sehr starker Temperaturen, höhere Anzahl von Tropennächten, Nächte, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad absinkt, die sind noch belastender für den Organismus.
In Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt es spezielle Notfallpläne. Am 4. Juni fand der bundesweite Hitzeaktionstag statt. Das Bundesgesundheitsministerium legte dabei 3 neue Musterhitzeschutzpläne vor. Für Sport, Apotheken und psychotherapeutische Praxen. Besonders gefährdete Menschen, ältere, chronisch Kranke und Kinder sollten die Mittagshitze zwischen 11 und 16 Uhr meiden. Denn, wie der Hitzeaktionstag letzte Woche gezeigt hat, Kinder sind besonders gefährdet. Auch Arbeitgeber sollten umdenken. Jens Hasse sieht hier Nachholbedarf.
Ähnlich wie Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, die Spezialkleidung erfordern, ist das erforderlich, das im Zweifelsfalle anzuordnen. Ähnlich wie Helmpflicht auf Baustellen, würde man sagen, bei so einem Wetter ist es trotz allem T-Shirt-Pflicht, gegebenenfalls auch Nackenschutz. Stichwort Krankenhäuser, Altenheime, auch dort sind Menschen beschäftigt, die können nicht einfach nach Hause gehen. Und deswegen muss man Lösungen schaffen, auch gegebenenfalls Neues anschaffen.
Die Langzeitstrategie, Deutschland soll hitzeresilient werden. Die nächsten Tage werden zeigen, wie gut die Hitzeschutzpläne in der Praxis funktionieren.
Kultur.
Sie liefern die Ideen, die Dialoge und die Strukturen für Filme. Und ohne sie würden die Leinwände in aller Welt leer bleiben. Aber trotzdem bleiben sie oft unsichtbar. Die Rede ist von Drehbuchautoren. Beim Filmfest Emden-Norderney bekommen sie eine verdiente Bühne, denn seit 20 Jahren vergibt das Festival den Emder Drehbuchpreis. Und der geht an noch unverfilmte Skripte. Die Auszeichnung gilt in der Branche als Sprungbrett und wird gemeinsam mit dem renommierten Grimme-Institut vergeben. Florian Schmidt hat sich erklären lassen, warum dieser Preis so besonders ist.
Mehr als 100 unverfilmte Drehbücher wurden in diesem Jahr eingereicht. Eine Menge Lesestoff für die Jury. Rolf Eckhardt, zuständig für den Preis beim Festival.
Das Besondere an einem Drehbuchpreis ist der enorme Aufwand, der dafür getrieben werden muss. Wir hatten jetzt in diesem Jahr 106 Einreichungen und die müssen gelesen werden und die dürfen nicht nur von einer Person gelesen werden, die müssen gleich von mehreren gelesen werden. Die müssen dann gerankt werden. Also es ist eine wahnsinnig umfangreiche Juryarbeit.
Was ein gutes Drehbuch ausmacht, lässt sich schwer auf eine Formel bringen. Aber bestimmte Kriterien helfen.
Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Natürlich spielt das Thema eine Rolle, mit dem man sich auseinandersetzt, aber genauso auch die Umsetzung, die Qualität der Dialoge. Es ist sehr vielschichtig und wir haben immer sehr lange und intensive Diskussionen über diese vielen verschiedenen Faktoren, die am Ende die hohe Qualität eines Buches ausmachen.
Der vielleicht bisher größte Erfolg, Systemsprenger von Nora Fingscheid. Oscar nominiert und vielfach preisgekrönt.
Du hast es versprochen!
Ich weiß nicht.
Du hast gesagt, ich kann zu dir ziehen, Mama, das war die Überraschung!
Ich weiß, mein Schatz.
Du hast es versprochen!
Ich weiß, das
du hast gesagt,
machen wir ja auch so, mein Schatz, das machen wir auch.
Du hast es versprochen!
Aber jetzt eben nicht
du hast es gesagt!
Auch dieses Projekt begann mit dem Emder Drehbuchpreis.
Nora Fingscheid hatte 2016 das Buch ja eingereicht, hat dann mit dem Drehbuch den Drehbuchpreis gewonnen. Das hat überhaupt erst möglich gemacht, dass der Film verfilmt werden konnte.
Fingerscheid selbst habe dem Festival, so Eckhardt, später gesagt:
Wenn sie diesen Preis nicht hier bekommen hätte, dann wäre der Film so nicht entstanden. Sie hat gesagt, dieser Entschluss hier beim Drehbuchpreis einzureichen war die beste Entscheidung, die sie überhaupt hätte treffen können.
Der Preis wird in enger Zusammenarbeit mit dem Grimme-Institut vergeben. Die Jury ist mit Grimme-PreisträgerInnen besetzt und viele nominierte Bücher werden später tatsächlich realisiert.
Wir haben kaum Preisträger und damit meine ich nicht nur die Hauptpreisträger, sondern auch die jeweils immer drei nominierten Drehbücher. Wir haben kaum Bücher darunter, die nicht verfilmt wurden. Während man sonst davon ausgehen kann, dass vielleicht 10-15% der geschriebenen Drehbücher überhaupt nur verfilmt werden.
Zum Beispiel Grüße vom Mars. Das Drehbuch wurde zwar nur nominiert, aber trotzdem verfilmt. Seit kurzem läuft der Film in den Kinos.
Ich bin Tom. Ich möchte der erste Mensch sein, der zum Mars fliegt.
Du Spinner!
Die Preisverleihung selbst ist kein nüchternes Branchenevent, sondern eine atmosphärische Gala mit einem besonderen Höhepunkt.
Wir haben jedes Jahr zwei Schauspieler, ein männlicher, ein weiblich, und die lesen Teile aus den drei nominierten Drehbüchern vor, um dem Publikum überhaupt mal zu vermitteln, worum es darin geht. Das ist sehr interessant. Wir haben also wirklich eine mal gebannte Atmosphäre, wenn gelesen wird. Und auch für die Autorinnen und Autoren ist es was Besonderes, wenn andere aus ihrem Drehbuch einige Szenen vorlesen.
So ging es auch Anne Thieme, die im letzten Jahr mit ihrem Drehbuch Miami gewonnen hat.
Ich hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal die Figuren erlebe, also von außen erlebe. Und das war ein sehr neues Gefühl, weil ich kenne das immer nur, dass ich es mir selber vorlese oder selber im Kopf lese. Und ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas in meinem Kopf entstanden ist, was ich noch nicht kannte. Und es ist eine sehr schöne Erfahrung, etwas gelesen zu bekommen, was man geschrieben hat.
Und so hört man manchmal schon bei der Gala in Emden Sätze, die später Kinogeschichte schreiben.
Vielleicht einen wie diesen hier. Es ist 5.51 Uhr.
Standpunkte.
SPD-Chef Klingbeil und Verteidigungsminister Pistorius haben sich von dem außenpolitischen Grundsatzpapier abgesetzt, das zahlreiche prominente Sozialdemokraten unterzeichnet haben. Der frühere Fraktionschef Mützenich, der Außenpolitiker Stegner und andere SPD-Mitglieder hatten in diesem sogenannten Manifest höhere Ausgaben für Verteidigung und Aufrüstungspläne kritisiert und verlangt, mit Russland das Gespräch zu suchen. Unser Gastautor heute ist der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer und er sagt, das sogenannte Manifest offenbart grundlegende Probleme.
An der Spitze der Bundesregierung heißt es, das Papier zeuge von Realitätsferne. Aber es ist nicht realitätsfern. Die Autoren kennen die Lage in der Ukraine sehr genau. Sie sehen zu, wie Wladimir Putin jeden Tag Männer, Frauen und Kinder zermatschen lässt. Es ist ihnen egal. Das ist die Wahrheit. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt reagiert und neue Waffen und mehr Geld für die Ukraine angekündigt. Er will den Eindruck zerstreuen, dass man auf die SPD nicht mehr setzen könne. Das Problem ist nur, es ist ja nicht irgendjemand in der SPD, der das Papier aufgesetzt hat. Wäre es nur Ralf Stegner, der Versprengte aus Bordesholm, dann könnte man sagen, naja, der Stegner halt. Es stammt in wesentlichen Teilen aus der Feder von Rolf Mützenich und damit dem Mann, der bis vor kurzem als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag der zweitmächtigste Mann im Land war. Man muss es so hart sagen. Eine SPD mit diesen Leuten ist ein Sicherheitsrisiko. Wäre ich bei der CDU, würde ich sagen, das ist der Bündnisfall.
Die Meinung von Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer. Nach einer Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf ihrer Internetseite scheint die Regierungskoalition nicht bedroht zu sein.
Gut für Klingbeil, dass das Manifest die Regierungsarbeit bislang nicht zu belasten scheint. Die Union hat beschlossen, das Papier zu ignorieren. Bundeskanzler Merz von der CDU sagte, er setze darauf, dass die Einigkeit in der Regierung bezüglich der Unterstützung der Ukraine bestehen bleibe.
Der Weser-Kurier aus Bremen findet, die SPD muss schauen, in welche Richtung sie gehen will.
Will sie mit Linkspartei, dem BSW oder der AfD um die Gunst der Putin-Versteher buhlen? Oder möchte die SPD die Mitte der Gesellschaft ansprechen und irgendwann wieder mehr als 20% der Stimmen holen? Allerdings steht zu befürchten, dass es für die älteste deutsche Partei an den Rändern wenig zu gewinnen gibt.
Die Frankfurter Rundschau vermutet, dass die Debatte mehr mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat. Und davon geht auch die Saarbrücker Zeitung aus.
Das Papier richtet sich sehr wohl gegen Klingbeil persönlich. Und es geht um die, die meinen, noch eine Rechnung offen zu haben. Der Parteichef sollte diese Debatte daher jetzt nutzen, um nach seinen personellen Entscheidungen nun auch inhaltlich Führung zu zeigen. Es bedarf einer sehr klaren Absage an jene, die die Zeit zurückdrehen wollen.
Im Kommentar auf der Internetseite von NTV heißt es, das Grundsatzpapier erweise der Debatte einen Bärendienst.
Offenkundig muss man immer wieder klar machen, mit wem es die Ukraine und ihre Unterstützerstaaten zu tun haben. Jede Relativierung von Putins Ruchlosigkeit, das Behaupten ausgebliebener, tatsächlich aber vergeblicher diplomatischer Bemühungen, das Raunen über kriegswütige Kräfte in der deutschen Politik und Wirtschaft, all das verzerrt und vergiftet die Debatte. Mützenich, Stegner und Co. fordern richtigerweise, dass die so wichtige Diskussion über Aufrüstung und militärische Konfrontation mit Respekt und frei von persönlichen Anwürfen geführt werden kann. Sie selbst haben die Chance dazu mit ihrem hochtrabenden Manifest ein Stück weit vertan. Aber wie dieser so existenzielle Streit in der Sache angefangen hat, so muss er ja nicht enden. Es lohnt sich schließlich immer, über Frieden zu reden.
Soweit die Standpunkte für heute, die Diane Batani für Sie zusammengestellt hat.
Der Stichtag.
In der alten Bundesrepublik im Westen, da war es Pierre Brice, der Häuptling Winnetou ein Gesicht gegeben hat. Wenn es in der DDR die Rolle eines Indianers zu besetzen gab, dann war das ein Job für Gojko Mitic. Der gebürtige Serbe hatte den Spitznamen Winnetou des Ostens, obwohl er diese Figur nie in einem Film verkörpert hat. Seinem Ruhm hat das keinen Abbruch getan. In der DDR war er ein Superstar und heute wird er 85 Jahre alt.
Mitic wird im Jahr 1940 im Süden Serbiens, damals noch Jugoslawien, geboren. Er studiert an der Sporthochschule in Belgrad. Dort werden Komparsen für internationale Filmproduktionen gesucht. Mitic arbeitet als Stuntman und bekommt 1963 seine erste kleine Rolle. Ausgerechnet im BRD-Western Old Shatterhand mit Lex Barker und Pierre Brice. Der Film wird in Jugoslawien gedreht. Mitic spielt einen Apachenkrieger und wird auch für den Nachfolgewestern Unter Geiern engagiert.
Freuen Sie sich auf einen der schönsten Filme der berühmten Karl-May-Serie.
Angespornt vom Erfolg der westdeutschen Filme setzt auch die DEFA, das volkseigene Filmstudio der DDR, in den 1960er Jahren auf sogenannte Indianerfilme. Gleich für den ersten Film, Die Söhne der großen Bären, engagiert die DEFA Gojko Mitic als Hauptdarsteller.
Ich kam rein, fragte der Produzent, können Sie reiten? Ich sage, ja, ich kann mich schon aufs Pferd festhalten. Was, Sie sprechen Deutsch? Ich sage, ich hatte im Gymnasium schon Deutsch gehabt, ich habe schon gedreht mit Deutschen, also ich verstehe, was Sie sagen.
Von da an bekommt Mitic fast jede Hauptrolle. Während in den BRD-Jugendzimmern Poster von Pierre Brice hängen, sind die DDR-Teenies von Gojko Mitic verzaubert. Sogar singen kann er.
Lösch das Feuer, die Sonne weckt die Pferde.
Nach der Wende wird Gojko Mitic dann doch noch zum gesamtdeutschen Winnetou. Er ist der Nachfolger von Pierre Brice bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. In mehr als 1000 Vorstellungen reitet er als Apachenhäuptling durch die felsige Theaterkulisse und lässt seine Silberbüchse sprechen. 2006 ist Schluss. Aber Gojko Mitic spielt bis heute weiter in Theater-, Film- und Fernsehproduktionen mit. Geboren wird der Winnetou des Ostens heute vor 85 Jahren.
Und Miriam Benecke hat im Stichtag gratuliert. Das war die ARD-Infonacht an diesem Freitag, den 13. Kommen Sie gut und hoffentlich ohne größere Probleme durch diesen Tag. Ich hoffe, Sie sind nicht abergläubisch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Mein Name ist Marius Zekri. Tschüss, machen Sie es gut. Die Zeit jetzt. Es ist 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Niederlehm und Königs Wusterhausen liegen mehrere tote Wildschweine auf der Straße. Stadtverkehr Berlin, 3 Ampelausfälle gibt es aktuell in Kreuzberg. Dort bitte Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße. Dann auf dem Tempelhofer Ufer in Höhe Blücherplatz und auf der Stresemannstraße in Höhe Schöneberger Straße. Und auch in Malchow sind die Ampeln ausgefallen. Dort bitte Vorsicht auf der Darßer Straße, Höhe Peaceporter Straße. Köpenick, Hemmerlingstraße, dort ist der Abschnitt zwischen am Bahndamm und Singenbinder Straße in beiden Richtungen bis etwa 6:30 wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine neue Baustelle gibt es auf der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau gleich nach der Humboldtstraße nur noch eine Spur frei. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
Freitagmorgen, 6 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Der schwelende Konflikt eskaliert. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden am frühen Morgen laute Explosionen gemeldet. Der Grund: ein Angriff Israels auf Atomanlagen und militärische Stellungen des Iran. Mehr in den Nachrichten jetzt mit Tobias Mück.
Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Der Angriff zielte laut Ministerpräsident Netanyahu auf die Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes. Bei der Attacke wurden laut iranischen Staatsmedien ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden getötet, darunter deren Chef. Außerdem seien mehrere Nuklearforscher und Zivilisten ums Leben gekommen. Das iranische Staatsfernsehen meldet, dass Kampfjets der iranischen Armee zu Gegenschlägen gestartet seien. Israels Verteidigungsminister Katz rief den Ausnahmezustand aus. Die israelische Regierung begründet den Angriff damit, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Aus Washington, Nina Barth.
Der US-Außenminister richtete eine Warnung an den Iran. Um es klar zu sagen, der Iran sollte keine US-Einrichtungen oder Personal der USA angreifen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA ihr Botschaftspersonal im Irak reduzieren. Außerdem genehmigte das Verteidigungsministerium die Evakuierung von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten. Die Stützpunkte des US-Militärs im Nahen Osten sind Luftlinie nicht sehr weit vom Iran entfernt und könnten bei einer militärischen Eskalation zu Zielen werden.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist laut einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Ein britischer Fluggast überlebte. Unsere Korrespondentin für Indien, Stefanie Markert.
Die Opfer des Flugzeugunglücks bekommen nach und nach ein Gesicht. Ihre Familien müssen jetzt DNA-Proben abgeben, um die Leichen identifizieren zu können. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Nach der Katastrophe kondolierte selbst Indiens Erzrivale Pakistan. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen?